Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute, Wechseljahre, warum ist der Ruf so mies, das Image der Wechseljahre? Und ich habe mir eine ganz großartige Gesprächspartnerin für dieses so wichtige Thema eingeladen. Sie gehört zu einer neuen Generation von spirituellen Lehrerinnen, die ganz, ganz spannend so alte indigene Weisheiten mit modernem Wissen kombinieren. Sie hält seit vielen Jahren Vorträge, gibt Online-Kurse und Gatherings. Was ist das? Das wird sie uns später sicher noch erzählen. Und hat in diesem Jahr ihr zweites Buch veröffentlicht, das ganz wundervoll ist und über das wir auch gleich noch sprechen werden. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Kaya Andrea Otto.
Hallo, liebe Gela. Schön, hier zu sein.
Kaya, dein neues Buch heißt Spiritual Feminist, also spirituelle Feministin. Warum es Zeit ist für ein neues weibliches Selbstbild, Body Freedom and Sisterhood. Kaya, was bitte ist eine spirituelle Feministin?
Feminismus kennen wir alle mittlerweile. Also es geht darum, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Und Feminismus wird ganz oft ja einfach auch mit Aktivismus verbunden, den wir kennen und der auch in die Gesetzgebung sich weiterfindet. Spiritueller Feminismus ist für mich sozusagen die Geisteshaltung dahinter. Denn Spiritualität ist die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir in die Welt gehen und wie wir die Welt wahrnehmen. Und gerade wenn es um Spiritualität geht, haben wir ganz oft noch veraltete Rollenbilder. Denken wir an den einen Gott im Himmel, von dem wir uns zwar kein Bild machen dürfen, der aber in unser aller Kopf irgendwie ein alter weißer Mann mit langem Bart und erhobenem Zeigefinger ist. Und das ist so das, worum sich der Bereich des spirituellen Feminismus bewegt, wirklich auch zu gucken, was sind das noch für verinnerlichte Bilder, die ich habe. Denn solange die in uns sind, ist es ganz schwer, natürlich auch im Außen hin unser Verhalten zu verändern.
Das heißt, der Feminismus, über den du sprichst, der hat nicht mehr so viel mit dem Feminismus von Alice Schwarzer zu tun, den ja unsere Generation schon ziemlich verbindet mit dem Wort einfach auch.
Also es ist sozusagen ein Schritt weiter. Es ist dieses zu sagen, Feminismus ist super und ich bin absolut Feministin auf allen Ebenen. Was mir jedoch aufgefallen ist, ist, wenn die Grundprägung, die wir haben, in der Art und Weise, wie wir die Welt sehen und Werten, die uns mitgegeben werden, wenn die nicht eben auch feministisch ist, dann fehlt uns ein ganz entscheidender Teil dazu, um wirklich eine feministische Welt, das heißt eine Welt, in der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung für alle Menschen möglich ist, zu kreieren. Solange ich, also wenn ich zurückdenke, als ich zur Schule gegangen bin, frisch in die Schule kam, ich war nicht getauft damals und auf einmal merkte ich, sind alle getauft und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich auch getauft werden, damit Gott mich lieb hat. Da sind wir schon in diesem Bild von, ich muss etwas tun, dafür, um geliebt zu werden. Das heißt, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise sein, damit mich Gott liebt. Und da zu merken, da gehen wir schon in Bedingungen rein. Die 10 Gebote sind ganz oft an Bedingungen. Wir müssen unsere Eltern ehren. Ist zum Beispiel so ein Bild, was ganz lange uns, also auch uns ja noch begleitet hat, wo wir die Handlung unserer Eltern nicht hinterfragen dürfen. Wenn wir jetzt an das Thema Klimakatastrophe denken, glaube ich, es ist ganz wichtig, diesen Satz zu hinterfragen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass junge Menschen ihre Eltern durchaus respektieren, wenn das in Ordnung ist, was sie tun. Und gleichzeitig dürfen wir und diese Elterngeneration vom Sockel stoßen für eine lebenswertere Zukunft. Es gab lange Zeit das Bild von Göttinnen, die mit dem Christentum beispielsweise verloren gegangen sind. Das heißt, für viele Frauen ist es tief verinnerlicht, dass sie eben, weil sie nie göttlich sein können, weniger wert sind auf einer bestimmten Ebene als Männer. Und das sind so diese Grundhaltungen, die die meisten von uns mehr oder weniger bewusst verinnerlicht haben und worum es beim spirituellen Feminismus geht.
Und da sind wir ja dann auch schon mittendrin in den Wechseljahren, weil die Wechseljahre, so wie sie heute gesehen werden, sind natürlich so ein Auswuchs von dem, was die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende vorher passiert ist und sich in uns geprägt hat. Du hast ein Kapitel in deinem sehr, sehr tollen Buch überschrieben mit die Wurzel der weiblichen Wirklichkeit. Und ich finde, das bringt das ziemlich auf den Punkt. Und Es ist sicherlich nicht möglich, aber vielleicht kannst du uns noch mal ein Stück weit mitnehmen, dahin, worin, wo liegt denn diese Wurzel? So die Wurzel allen Übels dann tatsächlich, ja, wenn man das mal so sprichwortartig bezeichnen möchte. Liegt das in der Betrachtung des unseres Körpers? Liegt das, wo sind wir? Wo stehen wir da? Was ist das, was uns wirklich davon abhält, auch an die Wechseljahre wie an alle anderen weiblichen Dinge so frei und unbeschwert ranzugehen?
Die Antwort in einem Wort wäre Patriarchat. Damit machen wir es uns aber sehr einfach. Also wenn wir zurückgehen und historisch Dinge betrachten, dann ist es einfach so, dass es, bevor wir in der Gesellschaftsform, in der wir jetzt leben, die gemeinhin als Patriarchat bezeichnet wird, weil dort Privatbesitz und Erbe und Macht über die männliche Linie weitergegeben wurde, um das mal ganz simpel jetzt einfach zu sehen, gab es das Matriarchat, wo das Ganze über die weibliche Linie weitergegeben wurde. Was das bedeutet hat beispielsweise für Frauen war, dass in dem Moment, wo sie Mutter wurden, ihr sozialer Status sich nicht verändert hat. In dem Sinne, dass sie weiterhin Teil dieser mütterlichen Familie waren. Frauen haben nicht unbedingt mit dem Mann zusammengelebt. Man hat sich getroffen und gepaart, wenn man sagen möchte, und auch lange Beziehungen miteinander geführt. Nur es ist nicht so, dass die Frau zu dem Mann gezogen ist, sondern jeder ist dort geblieben, wo er vorher war, im familiären Verbund. Und damit hat sich sozusagen durch eine Schwangerschaft beispielsweise die Situation der Frau nicht verändert, sondern das Kind wurde Teil der Familie. Und das ist so das, als diese Gesellschaftsform aufgehört hat zu existieren. Und da gibt es lange Geschichten zu, kurz gesagt, es gab eine krasse Dürreperiode, in der nicht mehr so gewirtschaftet werden konnte wie vorher. Das heißt, Landwirtschaft war nicht mehr möglich. Viehwirtschaft war das, was noch möglich war, weil es flexibel war, lokal gesehen. Ne? Mhm, die Menschen konnten das Vieh woanders hintreiben. Und daraus ist dann sozusagen diese patriarchale Gesellschaft entstanden, weil das Vieh eher bei den Männern lag und das Land bei den Frauen.
Über welche Zeit sprechen wir da?
Oh, das sind so gut 6.000-7.000 Jahre. Das fühlt sich manchmal ganz, ganz viel an. Nur es lohnt sich wirklich, diesen Blick einmal zurückzuwerfen, um zu merken, es gab etwas davor. Es gab immer etwas davor. Und es ist gut, dahin zu gucken, auch in Bezug zum Beispiel auf die Menopause. Es gab einfach auch diese Betrachtungsweise des weiblichen Körpers, die sehr anders war. Die war eine mystische Betrachtung, die war eine faszinierte Betrachtung. Frauen konnten bluten, ohne zu verbluten. Frauen haben Kinder geboren. Frauen hörten auf zu bluten auf einmal. Frauen wurden von der Natur initiiert. Das heißt also auch die Menstruation als solches ist ja die natürliche Initiation der Frau, des Mädchens zur Frau. Das können wir nicht beeinflussen. Mhm. Das, du und ich und alle Hörerinnen wissen das. Irgendwann ist der Moment, wo der Körper, die Natur sagt, jetzt ist es soweit, jetzt wirst du zur Frau. Mhm. Männer haben das nicht. Und es war sozusagen diese Unterschiede, die da waren, die wurden dann in der Veränderung der Gesellschaftsform negiert, schlecht gemacht, verteufelt, runtergemacht. Und damit haben wir kollektiv als Frau unser durchaus positives, sehr verbundenes Verhältnis zum Körper verloren und haben angefangen, damit zu hadern. Die Frau wurde sozusagen das weniger gute Gegenstück des Mannes. Das Einzige, was der Mann der Frau eben nicht nehmen konnte und wozu die Gesellschaft Frauen immer brauchen wird, ist das Phänomen von Menstruation, von Geburt und Fruchtbarkeit und alles, was da zusammenhängt. Und im Rahmen dieser Entwicklung hat sich einfach auch das natürliche Körperbild und die natürliche Körperverbindung der Frau verändert und ist dahin gekommen, wo wir jetzt sind, indem wir unseren Körper modifizieren, indem wir sagen, er ist nicht gut genug, indem wir ihn versuchen, irgendwelchen schrägen Idealen anzupassen, anstatt uns auf das zurückzubesinnen, worum es eigentlich geht, dass unser Körper an sich ein Wunderwerk der Natur ist.
Nun klingt das immer, wenn man von Patriarchat spricht und von dem, was diese Strukturen eben über die Jahrhunderte oder ja sogar Jahrtausende für Auswirkungen ja auf beide Geschlechter letztendlich hatten. Nun klingt das immer so ein bisschen so, als wenn wir die Mauer wieder hochbauen zwischen den Frauen und Männern und sagen, okay, jetzt ist mal unsere Zeit gekommen. Aber das ist es ja genau nicht, wofür du eintrittst. Also die Männer müssen sich jetzt nicht warm anziehen oder so.
Also sie können sich schon ein bisschen wärmer anziehen, weil ich glaube, das wird uns, obwohl ich glaube, so wie der Klimawandel aktuell ist, brauchen wir uns alle nicht mehr warm anziehen, sondern ja, wir brauchen genug Luft zum Atmen. Ich glaube, worum es geht, und das ist das, worum es für mich geht, ist, dass wir erkennen, dass es ein Miteinander geben muss. Und dieses Miteinander kann jedoch nur funktionieren, wenn diejenigen, die im Moment mehr haben, mehr Rechte, mehr Zugang, mehr Macht, das sind in den meisten Fällen gesellschaftlich Männer, bereit sind, etwas abzugeben. Und das ist der Moment, wo ganz oft gedacht wird, oh, jetzt verliere ich aber was. Weil wir immer noch nicht klar sind darüber, was gewonnen wird. In Island kann man das ganz wunderbar sehen. Ne? Das ist eine sehr feministische Gesellschaft, in der Männer so glücklich sind wie an wenigen anderen Orten. Also wirklich durchweg glücklich. Nicht durch Macht irgendwie stolz, sondern in einem Glückzustand, kann man fast schon sagen, sind. Und das bedeutet eben, ne, hier wird Macht abgegeben und da wird vielleicht dafür ein Zugang erlaubt. In dem Moment, wo ich nicht mehr der alleinige Brotverdiener sein muss, kann ich diese Aufgabe gehen lassen und habe viel mehr Möglichkeiten, mich selber zu entfalten und mal zu überlegen, was würde ich vielleicht gerne machen, auch als Mann. Ich kann mir Emotionalitäten erlauben und da in ein Miteinander zu kommen. Und das hat eben ganz viel auch mit unserer inneren Geisteshaltung zu tun und wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns selber wahrnehmen, ne, wie wir uns als Frauen wahrnehmen, wie wir uns als Männer wahrnehmen, wie wir das jeweilige Gegenüber wahrnehmen und auch all die Facetten dazwischen, die es zwischen Mann und Frau ja eben auch gibt, die mittlerweile ja auch wieder anerkannt werden. Und auch das anzuerkennen, dass diese Dualität von Mann und Frau eben eine patriarchal geprägte ist und da eigentlich so ganz viel dazwischen existiert, was wir in unserer Gesellschaft eben noch nicht einbinden.
Also es müsste also tatsächlich Potenzial freisetzen in allen Bereichen und für die Männer und für die Frauen und für alle Menschen einfach auch, wenn wir uns nicht mehr in weibliche und männliche Rollenbilder quetschen oder quetschen lassen. Ich meine, oftmals machen wir das ja selbst.
Ja.
Und so, da kommen wir dann auch wieder zu den Wechseljahren, ne? So und dem Rollenbild und dem Bild der Frau in dieser Lebensphase, wo wir uns einfach so ja hineingestoßen fühlen.
Und auch das nochmal, ne? Also da wirklich. Deswegen sage ich, es lohnt sich immer zu gucken, was war vorher, also diesen historischen Blick zu haben. Nehmen wir einfach wirklich das Thema Menopause. Am Anfang steht die Menarche. Also die Frau hat ihre erste Regelblutung. Das Mädchen wird zur Frau.
Coming of Age, wird das auch genannt. Das fand ich ganz schön auch in deinem Buch, wie du beschrieben hast, was für Zeremonien da tatsächlich auch bei den indigenen Völkern noch veranstaltet werden. Und auch du durftest ja tatsächlich eines erleben. Deine Mutter hat es für dich auch organisiert. Und das alleine ist ja schon was ganz Tolles, ne, dass das anerkannt wird. Da schließt sich natürlich dann die Frage an, wie ist das, wenn die Frauen in die Menopause kommen? Gibt es da auch ein Ritual?
Ja, da gab es auch Rituale, da gab es auch Zeremonien und da gibt es auch immer noch Zeremonien. Das ist sozusagen der Moment, wo du in einigen Kulturen zur Großmutter wirst. Weil auch da die Großmutter nicht an den biologischen Fakt gebunden ist, dass du wirklich geboren hast, sondern es geht um die Energie der Großmutter, der weisen Alten, wie man sie in Europa vielleicht eher genannt hat. Und ich kenne das von Freundinnen, die indigen sind, die dann in dem Moment gehen und sagen, ja, now I'm a grandmother. Jetzt ist es soweit, jetzt bin ich in diese nächste Phase übergegangen. Und wir wissen, wenn wir so ein bisschen reinspüren, diese Großmutterenergie ist eine ganz andere, oder Oma-Energie, wie wir es hier vielleicht eher nennen würden, ist eine ganz andere Energie als die Energie der Mutter. Und auf einmal verändert sich unsere Position in der Gesellschaft. Denn einer Großmutter hörst du nochmal anders zu. Da ist ein ganz anderer Zugang, da ist eine ganz andere Weisheit, die wir ihr auch zugestehen, als wir es der Mutter in ihrer Rolle zu bestehen. Denn die Aufgabe der Mutter, der fruchtbaren Frau sozusagen, zwischen Menarche und Menopause, ist ja die ist eine ganz andere. Und es gibt auch da immer noch Zeremonien, die diesen Übergang begleiten. Wir haben die halt hier im Westen nicht. Deswegen ist, glaube ich, das Thema jetzt auch gerade so groß. Deswegen haben wir aber auch als westliche Frauen so viele Fragezeichen und so viele Herausforderungen, uns zu finden und herauszufinden, wie mache ich das, was soll das jetzt eigentlich? Wir sehen auf den ersten Blick ganz oft einfach nur das Ende der Blutung und diesen riesigen Hormonkuddelmuddel, der damit einhergeht. Und dann, ja, was ist dann? Weil wir diesen Kontext nicht haben. Und in dem Moment, wo es sowas wäre wie, wenn man es jetzt mal in den Worten wählen möchte, eine Initiation in den nächsten Lebensabschnitt, könnten wir auch diesen Moment ganz anders wahrnehmen und würden vielleicht viel mehr gucken, oh, was kann ich denn mit diesem Lebensabschnitt noch machen? Was kommt denn jetzt? wer möchte ich denn jetzt sein in dieser Energie der weißen Frau?
Wobei natürlich gerade dieser neue Lebensabschnitt, du hast gesagt, man darf sich dann als Oma, als Großmutter fühlen, der ist natürlich auch in unserer Gesellschaft so mit einem gewissen Alter verankert. Und das Alter hat auch nicht gerade den positivsten Ruf. Also das ist was, jeder möchte alt werden, aber keiner möchte alt sein. Und die Frage ist ja auch, was ist alt? Wieso macht uns das Altsein so viel Angst? Also ich weiß, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Das ist ein riesig großes Thema. Aber ich finde das so wichtig, eben Wege aufzuzeigen, wie wir da anders herangehen können. Ne? Und wenn wir das verstehen, so wie du wirklich ja auch nicht nur in deinem Buch, sondern in deiner ganzen Arbeit, das immer wieder aufarbeitest, auch wo kommt das her? Wenn wir das verstehen, dann haben wir auch die Möglichkeit, vielleicht das abzulegen.
Ja, also einmal als Beispiel, wenn ich jetzt an zwei meiner Freunde denke, ich glaube, die eine ist mit 48 Großmutter geworden, so, und die andere war, glaube ich, schon mit Mitte 40 ist die Großmutter geworden. Die hat eine Hysterektomie gehabt und ist damit sozusagen in die medizinische Menopause gekommen, wie man so schön sagt. Mhm. Was in dem Kontext aber keinen Unterschied macht. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt richtig oder das ist falsch, so wie wir das schon wieder bewerten würden. So, das ist ja was Medizinisches, sondern und in dem Moment haben die einfach ihre innere Geisteshaltung verändert. Haben gesagt, okay, wenn das jetzt der Zeitpunkt ist, so, und das sind jetzt keine alten Frauen, um das erstmal, weil Menopause kann ja auch schon relativ früh passieren. Und auch da zu merken, vielleicht hat es gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern dass ich jetzt bereit bin für den nächsten Abschnitt. Also, dass wir gar nicht so sehr damit hadern, sondern das können wir mitnehmen. Warum? Alter.
Und das ist eine Reife ist, dass es eine bestimmte Reife ist, die ich habe.
Ja, oder dass ich mich einfach darauf einlassen darf, aus dieser Energie des, ich sage jetzt mal, Kreierens, ne, dieser Mutterenergie, Kreierens und Produzierens und Manifestierens, mehr in die Energie zu geben, wie kann ich mein Wissen weitergeben? Was kann ich sozusagen dieses Build a Legacy, sagt man manchmal, so was aufzubauen, was ich weitergeben kann? Mhm. Der Fokus verändert sich aus diesem direkten Weitergeben, diesem direkten Kreieren, eher an dieses Perspektivische. Die Großmutter, die ist bei uns einfach, wir kriegen sofort eine alte Frau. Aber was wäre, wenn wir uns die Großmutter als eine Mutter, die etwas größer ist, vorstellen? Also wirklich das Wort nehmen und dazu gucken, okay, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich das, was ich vielleicht ins Leben bringe, größer machen, weiterdenken, über mehrere Generationen denken? Und das kann ich auch schon, wenn ich mit Mitte 30 in die Menopause komme, dann ist es vielleicht einfach eine Idee, die ich mitnehmen kann. Und ich sage jetzt auch nicht, das muss auf den Tag genau dann so passieren und das ist so, sondern ich würde es immer eigentlich eher als eine Einladung des Körpers und der Natur sehen, zu sagen, okay, dann fange ich jetzt mal an, in diesen Gedanken reinzugehen. So, wenn ich das jetzt dich einfach mal als Beispiel nehme, das, was du jetzt tust, verändert Generationen. Es ist eine ganz andere Wirkungsweise auch, die du hast, wie vor deiner Menopause. Also du bist eigentlich, ob bewusst oder unbewusst, genau in diese Energie reingegangen. Das, was hier alles, dieser Podcast, Lemon Days, all das, was passiert, da haben Generationen von Frauen was von. Du bist genau das beste Beispiel für Leave a Legacy. So viele Menschen können davon profitieren. Du bist raus aus diesem direkten, hin in das Größere gegangen. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder Tausende von Menschen erreichen muss, nur dass wir unsere Perspektive vergrößern dürfen. Und damit bricht nämlich die Idee der klassischen alten Frau, die ja vor dem Ofen sitzt und als Großmütterchen dann irgendwie nochmal mit so einem trockenen Stück Brot versorgt werden darf, ne, so hinterm Kamin. Denn auf einmal wird das Alter eine ganz machtvolle Zeit. Und das ist natürlich der Grund, warum im Patriarchat die Frau, die nicht mehr fruchtbar ist, also die nicht mehr fruchtbar zur Verfügung steht, die kann nicht mehr reproduzieren in dem Sinne, nicht mehr relevant erscheinen darf. Denn jetzt kann sie Sex haben, wann immer sie will, ohne Konsequenzen.
Oh je.
Sie kann tun. Ja, das ist ja genau das Bedrohliche. Ne? Auf einmal ist die Frau frei. Also in Zeiten der modernen Verhütung ist es was anderes. Gucken wir zurück, war das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Auf einmal kann die Frau sich ausleben, wie sie will. Im Zweifelsfall sind die Kinder eben schon größer, wenn sie Kinder gekriegt hat. Und sie kann tun und lassen, was sie will. Und was wäre, wenn wir wirklich uns daran zurückerinnern und das als Alter zurückerobern? Die Freiheit, die damit kommt, die Macht, die damit kommt und die Möglichkeit, nochmal ganz neue Dinge zu verkörpern. Und das ist natürlich das, warum uns immer erzählt wird, dass alte Frauen nichts wert sind. Wir müssen es einfach nur umdrehen. Das ist ganz oft mit diesen kollektiv patriarchalen Aussagen. Wenn wir sie umdrehen, dann haben wir eigentlich den wahren Kern.
Ja, und es ist ja auch, also ich war Anfang 40, als das losging mit den Wechseljahren. Wir sind ja auch so die erste Generation, in der wir tatsächlich auch nach der Menopause nochmal wirklich richtig, richtig viel Lebenszeit haben. Ja, also das ist ja in unserer Großelterngeneration sowieso, selbst in unserer Elterngeneration ist es ja noch ein Stück weit anders, als das bei uns war. Ja, also so fit wie wir jetzt mit der Menopause noch sind und wie viele fitte Jahre wir noch vor uns haben. Also da ist es schon klar und verständlich, dass man diesen Begriff alte Frau vielleicht erstmal von sich wegstößt. Also mir ging das auch so. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir uns etwas suchen müssen, was jetzt so dazwischen quasi noch ist. Ja, also vielleicht würde das auch nochmal was ausmachen in der Betrachtung dieser Phase jetzt.
Also deswegen versuche ich auch immer von der weisen Frau zu sprechen. Es gibt auch den Begriff der weisen Alten. Ich finde, ne, ob mit 40 oder 50, ich finde, mit 40 haben wir meistens schon einen ganzen Batzen Weisheit. Und wenn wir uns erlauben, das einfach wirklich so zu sehen, dann können wir auch anfangen, die ganz anders in die Welt zu bringen. Woran wir Frauen eben leider immer ganz oft zweifeln, ist, dass wir diese Weisheit und dieses Wissen und diese Fähigkeiten haben, weil wir grundsätzlich selbstkritischer sind. Auch das ist was uns übrigens kollektiv mitgegeben wurde. Das ist nicht so, dass wir immer so waren. Das haben wir einfach über die Jahrtausende anerzogen bekommen. Und das zu wissen, bedeutet eben auch, dass wir es uns aberziehen können, wieder ganz bewusst. Und es gibt auch diese Option, dieses Angebot sozusagen, dass Menschen sagen, lass uns eine vierte Phase einführen. Das ist sozusagen nach der Mutter kommt so etwas wie die Königin. Und das geht genau in diese Energie von dein eigenes Königinnenreich schaffen, dein eigenes Reich schaffen, deinen eigenen Nachlass sozusagen kreieren. Und dann kommt irgendwann die Phase, wenn du das Gefühl hast, jetzt gehe ich aus dieser aktiven Phase raus, dann werde ich sozusagen zur weisen alten Frau. Und das Schöne an diesem Bild der Königin, was da ergänzt wird, finde ich auch, die Königin, die tut nichts mehr dafür, die ist. Also auch wirklich in diese Präsenz zu gehen, ne? Während vorher ganz viel auch getan und gemacht wird, ist es eher ein aus der Präsenz heraus zu agieren.
Ja, sie darf sein und wirken. Also ich mag das Bild der Königin auch sehr, sehr gerne. Ein etwas anderes Thema, aber was da sehr stark mit reinspielt und was auch in deinem Buch einen großen Anteil bekommen hat, ist das Thema Scham. Also Scham ist ja auch so etwas, also als ich in die Wechseljahre gekommen bin, ich habe mich geschämt, dass ich da schon bin und habe auch deshalb nicht wirklich drüber gesprochen. So, heute ist das anders, wie ihr alle wisst, und das ist auch gut so, dass es anders ist, und ich weiß aber, dass es vielen Frauen auch genauso geht. Und das fängt ja auch nicht erst in den Wechseljahren an, so diese Scham fängt ja auch tatsächlich mit der Menstruation schon an, vielleicht vorher schon, wenn die Brüste anfangen zu wachsen oder so. Müssen wir einfach nur die Scham ablegen und dann wird alles gut? Und wenn ja, wie machen wir das?
Also ja, so wie du sagst, die Scham abzulegen, ist genau die richtige Wortwahl, wenn die Scham ist uns auferlegt worden. Und das wirklich zu merken, Scham ist nicht unbedingt was Natürliches. Ich sage das immer so, weißt du, wenn ich mir so einen Hund angucke, der da so voll versonnen liegt und wir kennen das manchmal an den unterschiedlichsten Stellen, sich genüsslich fleckt und leckt und sauber macht oder Katzen auch, wo wir so denken, ja krass, der schämt sich dafür nicht. Der ist einfach, wie er ist. Es gibt da kein Schamgefühl. Und das wirklich merken, dass dieses Thema Scham etwas ist, was uns auferlegt wurde. Und zwar immer dann, wenn Frauen anfangen, in ihr Leuchten und ihre Macht zu gehen, gibt es jemanden, der sagt, schämst du dich nicht, dass du so laut bist? Sei mal nicht so. Warum musst du so laut lachen? Schämst du dich nicht dafür, dass du so einen kurzen Rock trägst? Schämst du dich nicht dafür? Das heißt, ganz oft, wenn wir auch, ne, das kann jede für sich auch nochmal nachvollziehen, ist es, dass es eigentlich die anderen sind, die Scham auf uns draufgelegt haben. Und das ist was in unserer Gesellschaft strukturell durch die Historie eben das Patriarchat ist. Eine Frau darf nicht machtvoll sein. Eine Frau darf nicht kraftvoll sein. Und das Einfachste ist, Scham in sie reinzutreiben. Und dann passiert genau das, was du sagst. Wir fangen an, uns für Dinge zu schämen. Wir nehmen uns quasi selber am Zügel, weil es so verinnerlicht ist. Und dann reden wir nicht über die Dinge. Und das ist da, wo Scham am kraftvollsten ist, wo Scham ganz perfide wirkt, denn sie nimmt uns unsere Macht. Also auch da, ne? Also wenn ich darüber denke, die Dinge, für die ich mich damals geschäme, ich schäme mich mittlerweile für nichts mehr, weil ich mir denke, so what? Das So bin ich.
Warum?
Ja, so, ne? Ja, ja, also eben. Das ist einfach Teil meines Lebens. Es gibt Dinge, die waren sicherlich nicht cool, die ich damals gemacht habe. Ich wusste es nicht besser. Ich kann es jetzt besser machen, aber muss ich mich dafür schämen? Nein. Weil dann nehme ich mir meine eigene Macht. Und da zu merken, ne, jedes Mal, wenn ich mich damals nicht getraut habe, über Sachen zu sprechen, habe ich mich schwächer gemacht, habe ich mich kleiner gemacht, habe ich mich verwundbarer gemacht und habe ich mir eigentlich die Chance genommen, dazu so zu sein, wie ich wirklich bin. Und deswegen sage ich, das Einfachste ist, die Scham abzulegen. Das ist die Lösung. Und gleichzeitig weiß ich, so einfach ist es nicht. Ich glaube, der erste Schritt ist, sich wirklich immer wieder auch daran zu erinnern und sich klarzumachen, dass Scham nicht aus uns heraus entsteht, sondern dass Scham von anderen auf uns draufgelegt wird, sozusagen.
Ja, und das ist, finde ich auch, dass es in Ordnung ist, dass wir so sind, wie wir sind, und dass es auch in Ordnung ist, dass wir gerade die eine oder andere Stimmung haben oder so, die ja in den Wechseljahren dann doch phasenweise auch mal wirklich stark schwanken kann und selbst erschrecken kann. Du hast in deinem Buch auch an einer Stelle geschrieben von, ich hab's, du kriegst nicht wörtlich zusammen, wenn ein Mann so mal die Ellenbogen ausstreckt, dann kämpft er wie ein Löwe und die Frau ist stutenbissig, ne, so gleich. Also das ist ja eine ganz andere Wertung auch. Und ich denke mir, dass es auch ganz viel mit uns macht, wenn wir auch über solche Vokabeln wirklich mal nachdenken auch. Und wenn wir sie dann hören, vielleicht auch mal reagieren, auch mal sagen, ey, was soll das denn? Ja, da liegen Wertungen drin, die überhaupt keinen Sinn machen in der heutigen Zeit und die uns natürlich immer wieder kleiner machen auch.
Ja, und das ist das, wo ich eben auch sagte, warum es Zeit ist für einen neuen Sisterhood. In dem Moment, wo ich das höre, da reinzugehen, zu sagen, nee, Moment mal. Wenn ich merke, dass Frauen auch von solchen Dingen berichten, sie darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, bist nicht du, das ist gerade die andere Seite, die dich kleiner machen will oder die dir sagen will, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Und es ist ganz wichtig, dass wir das mit uns gegenseitig machen, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir uns gegenseitig sozusagen die Scham auch wegnehmen und aberlegen und sagen, ey, natürlich ist es okay, wenn du die Ellenbogen ausfährst, weil wir in einer Gesellschaft sind, weil wir in einem Unternehmen sind, weil wir in einer Situation sind, wo Männer mit ausgefahrenen Ellbogen spielen. Wenn ich jetzt hier meine Ellbogen nicht ausfahre, dann gehe ich mit blauen Flecken nach Hause. So, natürlich möchte keiner, dass die Frau die Ellbogen ausfährt und gewinnt. Das wäre ja gelacht, wenn die auf einmal auf dem männlichen Spielfeld die Oberhand gewinnt. Also, sei mal nicht so stutenbissig. Nehme ich einen ganz anderen Vergleich. Also auch diese ganzen Tierbezeichnungen. Männer sind immer diese Einzelgänger, diese kraftvollen Predators, ne, also die Raubtiere. Und Frauen sind immer die Opfertiere, die in Gruppen auftreten. Ganz faszinierend zu sehen, wobei man sagen muss, der Löwe würde ohne die Löwinnen ja überhaupt nicht überleben. Der ist ja alleine gar nicht lebensfähig. Yeah. Also wir tun immer so, als ob, aber eigentlich wird der Löwe nur geduldet von den Löwinnen, weil sie ihn als Genspender brauchen. So muss man das jetzt mal ganz offen sagen. Das zerstört natürlich das Bild des Löwen als König der Tiere. Doch, es ist
ein Ja, und das ist auch nicht das Bild, was wir hier als vom Mann sehen wollen, ne? Nee. Also überhaupt gar nicht, sondern es geht ums Miteinander, weil nur im Miteinander können wir uns alle entfalten.
Ja. Und das wirklich auch immer wieder zu sehen, ne? Also wirklich immer wieder zu merken, wie können wir, also ich glaube, es ist wirklich das, was du vorhin auch meintest, ne? Es ist Zeit zu merken, dass das Spielfeld, auf dem wir spielen, mit Spielregeln gespielt wird, von denen am Ende des Tages keiner profitiert. Keiner. Es ist ein kurzer Machtgewinn. Es ist ein kurzer Profitgewinn. Es ist ein kurzer Moment von, hey, ich bin hier oben und du bist hier unten, weil Hierarchie ist halt, ne, das Thema unserer Gesellschaft. Aber am Ende des Tages, auf lange Sicht, verlieren wir alle. Und da zu merken, es ist Zeit für ein ganz neues Spielfeld mit ganz neuen Regeln, wo es eben nicht darum geht, dass einer gewinnt, sondern dass wir alle gewinnen. Und ich finde es auch interessant, dass es das zum Beispiel auch im Brettspielen, ne, in den klassischen Brettspielen, mehr und mehr gibt, dass man gemeinsam spielt. Dass wir so langsam dahin kommen, dass es nicht mehr den einen gibt, der gewinnt, sondern dass wir zusammen spielen müssen. Dass entweder alle gewinnen oder alle verlieren. Und das müssen wir uns einfach immer wieder klar machen. Das ist eben das Thema auch, ne, zurück, dieses spiritueller Feminismus. Das ist eine Geisteshaltung. Das ist die Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Und wenn ich das nicht verinnerlicht habe, selbst im Feminismus, wenn ich sage, es geht darum, dass wir gewinnen, dann bin ich immer noch in dem alten System, dass einer gewinnt und der andere verliert. Und dann kommen wir hier nicht raus.
Ja, also wir wollen nicht gegen die Männer gewinnen und wir wollen auch nicht gegen andere Frauen gewinnen, sondern wir wollen alle gemeinsam miteinander weiter vorankommen, wohin auch immer.
Ja, und das werden wir rausfinden müssen. Das ist das Ding, also wirklich auch zu merken, und ich weiß, deswegen fällt es vielen auch schwer und es ist herausfordernd und deswegen fallen wir auch immer wieder in alte Muster zurück, weil wir die halt kennen. Das ist irgendwie doof, das ist nicht angenehm, das ist unbequem, ich werde benachteiligt, aber ich weiß, worauf ich mich einlasse. Mich in dieses ganz Neue zu begeben, ist herausfordernd. Wir haben alle so eine Vision vielleicht, wie wir uns das wünschen, aber niemand von uns weiß, wie es am Ende aussehen wird. Und das ist so das, wo für mich immer reinkommt, das bedeutet es, so eine gute Ahnin zu sein. Das bedeutet es, in dieser Rolle der weisen Frau voranzugehen, zu sagen, ich mache das jetzt hier nicht für mich. Ich muss das Ergebnis vielleicht auch noch gar nicht final sehen. Sondern es reicht, wenn ich das Gefühl habe, wir gehen in die richtige Richtung. Gemeinsam. Nur gemeinsam können wir diese Welt irgendwie weiterhin zu einem lebenswerten Planeten machen. Für alle.
Ach, das könnte schon das Schlusswort sein, aber ich lasse dich noch nicht raus, Kaya. Ich finde das noch so schön mit dir und ich habe hier noch, ich habe so viele Punkte, über die ich mit dir sprechen könnte, die bringen wir eh nicht mehr alle unter. Also wahrscheinlich müssen wir mal noch einen neuen Termin machen. Aber ich würde gerne noch mal einmal auf die Wechseljahre zurückkommen, weil du hast, und das ist tatsächlich einerseits mit einem Augenzwinkern und andererseits wirklich kriegt man den Mund vor Staunen nicht mehr zu. Du hast einen Tipp in deinem Buch. Frauen sind ja so gerade in den Wechseljahren auch so wirklich Stimmungsschwankungen unterlegen und dann haut Frau tatsächlich manchmal was raus, was sie selber erschreckt und was dann auf der anderen Seite gerne mal abgewunken wird oder so, ja, alles klar, Wechselweiber oder so gesehen wird. Und du hast einen Tipp, ich glaube, ich habe ihn wortwörtlich abgeschrieben, wenn dich das nächste Mal jemand als hysterisch, kapriziös, launenhaft oder eigenwillig bezeichnet, dann sag ihm, es tut mir leid, da ist mir meine Gebärmutter wohl wieder ins Gehirn gerutscht. Und dieser Satz hat ja einen Hintergrund. Würdest du den uns mal erklären?
Also, ja, schön, dass du genau den rausgesucht hast. Also es ist so, wieder, wir gehen kurz zurück, um dann in die Geschichte zu gehen. Früher hat man wirklich sich eine Zeit lang vorgestellt, dass die Gebärmutter quasi der nach innen gestülpte Penis ist, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass Frauen etwas haben, was anders ist als Männer im Großen und Ganzen und dass es quasi nicht gut ist. Und dann irgendwann gab es die Vorstellung davon, dass die Gebärmutter quasi durch den Körper kreist. So wie so ein, ja, wie so ein Monstrum, was immer wieder so Pac-Man-mäßig, weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, dieses so schnappend nach seinen Opfern sucht. Und es gibt auch einen wunderschönen Hollywood-Film dazu zum Thema Hysterie, wie der erste Vibrato erfunden wurde mit Rupert Everett und ich weiß gar nicht, wer da noch alles mitspielt. Und da wird das auch thematisiert. Und es ist eine Zeit, das ist jetzt so, sagen wir mal, 150, 100 Jahre her, wo Frauen wegen Hysterie behandelt wurden. Deswegen, wenn sie hysterisch ist und Hysterie und Hysterektomie, man merkt schon, da ist was in den Worten. Und es war die Zeit, in der sozusagen Frauen wegen ihrer überbordenden Emotionen die Gebärmutter rausgenommen wurde. Weil man gesagt hat, so ja, das ist ja dieses wilde Ding, das flutscht da quasi durch den Körper, ne, so ungefähr. Und wo Frauen zum Arzt gegangen sind, um sich händisch befriedigen zu lassen. Damals sah man das noch nicht so, sondern man nannte es eine Entspannungsmassage für die hysterische Frau. Denn Fakt ist, der Grund, warum die Frauen hysterisch waren, um das mal ganz platt zu sagen, weil die einfach schlecht gevögelt wurden. Das ist ja eine Geschichte, die viele auch heute noch nachvollziehen können. Und Frauen haben einfach Bedürfnisse. Und Frauen hatten Bedürfnisse. Und das ging alles so zusammen, also es geht alles so zusammen in diese Geschichte von dem, ja, da ist mir meine Gebärmutter wohl wieder ins Gehirn gerutscht, weil immer wieder gesagt wurde, die Gebärmutter ist quasi mehr oder weniger auf die ein oder andere Art oder Weise schuld an den Emotionalitäten der Frauen, wenn Frauen etwas wollen, wenn Frauen etwas verlangen, wenn Frauen laut wurden und wenn Frauen nicht gesellschaftskonform sich verhalten haben. Das mal so als kürzere Antwort. Man könnte noch ganz viel mehr zu erzählen, aber das so als kurze Antwort zu der vielschichtigen Hintergrund.
Was für eine abstruse Geschichte. Ich vermute mal, du hast viele solcher Geschichten gefunden, als du für dein Buch recherchiert hast, weil du führst ja einige auf darin. Und das ist wirklich, wirklich spannend zu lesen und so unglaublich. Also man schüttelt nur mit dem Kopf noch und denkt, das kann irgendwie nicht wahr sein. Aber Entspannung ist natürlich immer ein gutes Stichwort, ne? Weil wir ja auch immer gern Tipps geben. Also Entspannung hilft ja bei allem. Und ja, es darf auch mal raus. Also ich finde, wenn wir über Stimmungsschwankungen reden, wenn da gerade was raus muss, wenn da gerade was in uns gärt, also bloß nicht runterschlucken und irgendwelche Magengeschwüre riskieren, ne, sondern rauslassen, wie auch immer das gerade raus will. Ja. Also dass wir dürfen sein, wie wir sind, und wir dürfen auch zeigen, wie wir uns gerade fühlen. Wir müssen nicht funktionieren. Ne? Funktionieren ist auch so ein Thema, wenn ich das recht entsinne, in deinem Buch. Wir haben gelernt, wie wir funktionieren, und von diesem Funktionieren dürfen wir auch mal loslassen.
Und wenn du das sagst, was mir immer wieder total wichtig ist, zu merken, dass dieses Funktionieren überlebenswichtig war für Frauen. Und es gibt etwas, das heißt Epigenetik. Das ist sozusagen das, was uns an Trauma, an Stress und auch an Verhaltensweisen von unseren Vorfahren mitgegeben wurde. Das heißt, das, was über Generationen Frauen geprägt hat in der Art und Weise, wie sie in die Welt gehen, schwelt ganz oft noch in uns, ohne dass es uns bewusst ist. Das heißt, Verbote, die wir uns auferlegen, Scham, die wir vielleicht auch wahrnehmen, muss nicht im Kern unsere sein. Unsere Mütter, Großmütter, Urgroßmütter, die haben alle noch funktionieren müssen, weil es für sie teilweise lebensbedrohlich war, wenn sie das nicht getan haben, weil sie in einer absoluten finanziellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Abhängigkeit existiert haben, wie wir uns das heute teilweise gar nicht mehr vorstellen können. Ne? Also, und es ist alles noch gar nicht so lange her. Erst seit 97 ist die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat. Das muss man sich mal überlegen. Vorher war es noch die Erfüllung ehelichter Pflichten. Und erst seit dann, und Friedrich Merz hat übrigens damals dagegen gestimmt. Das ist immer so was, deswegen mich das schauert, wenn ich mir überlege, dass er immer noch da ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und das wirklich zu merken, dass da noch ganz viel in uns drin ist. Wir sind mit die erste Generation als Frauen, die so sein können, wie wir sind. Und es ist vollkommen okay, wenn wir manchmal nicht so ganz sicher sind, wer wir eigentlich sind und wie wir sind, weil wir die allerersten seit so langer Zeit sind, die das überhaupt wieder artikulieren können, die das fühlen können, weil wir eben so in der Gesellschaft existieren, wie wir heute existieren. Viele eben schon finanziell unabhängig oder anders abgesichert, durch rechtliche Zusammenhänge, die es früher nicht gab. Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Das nehme ich immer für mich so mit. So, ich probiere gerade Frau sein aus, weil meine Vorfahren konnten es nicht. Ich guck mal, wie sich diese Facette jetzt anfühlt, ob das meins ist oder nicht. Und uns nicht zurückhalten, sondern alles rauszulassen. Und ich kann immer noch sagen, ah nee, das ist jetzt doch nicht so cool. Dann mache ich das halt nicht wieder. Alles gut.
Und was ist das für ein großartiges Geschenk, dass wir das können, dass wir wirklich die erste Generation sind, ne? die wirklich sich frei entfalten kann, ja, und auch in den 40ern, du bist inzwischen auch in den 40ern angekommen, glaube ich, ne? Ja. In den 40ern oder in den 50ern, ich habe die 50 schon überschritten, in den 60ern. Wir können noch so viele Dinge machen, wir können Neues in die Welt bringen, ja, also wir können andere Dinge gebären als Kinder, auch wenn die Fruchtbarkeit vorbei ist. Und das ist ein riesiges Geschenk. Das ist eine große, große Freiheit, die wir haben. Ich meine, gerade wir hier in unserer Gesellschaft auch, ja. Auch wenn dann noch nicht alles so ist, wie wir uns das wünschen, so aus weiblicher Sicht. Aber wir sind da auf einem verdammt guten Weg.
Und auch da wieder zu merken, wir sind die Ersten, die es können. Das heißt, wenn wir am Anfang ein bisschen stolpern oder hadern, heißt es nicht, dass wir es verkackt haben, ja, um das mal ganz platt zu sagen, oder dass wir einen Fehler gemacht haben. Nein. Wir sind überhaupt die Ersten, die dieses Feld betreten. Und das zu merken, es geht nicht darum, dass wir das perfekt machen. Es geht darum, dass wir es tun. Und dass wir es wirklich tun in dem Bewusstsein, jede von uns, die diesen Schritt tut, tut es eben auch für all diejenigen, die nach uns kommen, die dann sagen können, weißt du was, meine Großmutter, die haben damals das und das. Und deswegen mache ich heute was auch immer. Wir können es uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen.
Liebe Kaya, wir müssen so allmählich zum Schluss kommen. Du hast ganz viele tolle Sachen gesagt, ganz viel, was zum Nachdenken anregt. Ich kann dein Buch auch wirklich, wirklich ans euch Hörerinnen ans Herz legen. Also das ist wirklich informativ, das rüttelt auf und es lädt einfach zum neuen Denken ein, finde ich. Und du hast auch viele Mindshift-Tools, also wirkliche Fragen, mit denen man sich mal beschäftigen kann, so dass man wirklich auch ins etwas tun kann. Ja, also nicht nur lesen, nicht nur konsumieren, sondern dann wirklich auch etwas mit dem Gelesenen anfangen kann, das eigene Verhalten mal so ein bisschen hinterfragen kann und so. Also großartiges Buch, vielen Dank dafür. Und ich würde gerne abschließend, ich stelle hier fast immer die Frage, weil dieser Podcast heißt ja genauso wie die genauso wie mein Buch heißt, Crazy Sexy Wechseljahre. Und auch wenn du da wahrscheinlich noch nicht bist in dieser Phase, wenn du dich da mal hineindenkst, was ist für dich an den Wechseljahren crazy und was ist sexy, was denkst du?
Also ich finde diese ultimative Freiheit wahnsinnig sexy. Dieses zu wissen, auch wenn man so traditionell guckt, ne, dieses Bild, ich gebe meine Energie nicht mehr in die Welt, sondern ich behalte sie bei mir und kreiere durch mich. Also ich gebe nicht mehr, sondern ich lasse es durch mich fließen. Es geschieht durch mich. Das finde ich wahnsinnig sexy. Also diese Vorstellung, wow, also was da eigentlich an Kraft hintersteckt, wenn wir uns das so übernehmen. Und was ich crazy finde, ist, dass die Wechseljahre immer noch in so einer Schmuddelecke stehen. Also das finde ich wirklich, es ist für mich verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist Zeit, dass wir das wieder richtig rücken und sie wieder dahin rücken, wo sie hingehören, nämlich als ein wirklich großartiger Moment, Übergangs im Leben einer Frau, den wir eigentlich feiern und zelebrieren sollten und wo jede Frau rausgehen sollte, beziehungsweise dann reingehen in die nächste Phase und sagen so, ja. Und ich glaube, wenn wir das machen würden, ich meine, was für eine Durchschlagkraft Frauen hätten. Und es ist für mich verrückt, dass wir es noch nicht tun.
Ach, das ist schön, liebe Kaya. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich freue mich auf jedes Gespräch mit dir. Wir haben ja schon oft miteinander über Themen wie dieses gesprochen. Bevor ich dich jetzt entlasse, damit wir alle wissen, ob wir mal zu einem Gathering bei dir kommen wollen. Was bitte ist das?
Ein Gathering ist einfach nur der englische Ausdruck für Zusammenkünfte sozusagen. Also ich nenne es meistens keinen Workshop, weil ich finde, der Workshop ist immer so arbeitsmäßig belegt, sondern ich nenne es Gathering, weil ich um die Kraft erfahren habe, die wir haben, wenn wir als Frauen zusammenkommen, egal zu welchem Thema. Und ja, daher kommt der Name.
Und das kann man mit dir tun, ne? Du veranstaltest solche Frauenkreise, kann man dann vielleicht sagen?
Ja, also ich habe zum Beispiel ein Jahresprogramm, was online läuft, wo wir wirklich online zusammenkommen, weil Frauen aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich und Europa zusammenkommen. Das ist immer schön, den Raum aufzumachen. Und ich bin auch immer mal wieder zum Beispiel jetzt demnächst in Hamburg und es wird auch im nächsten Jahr die Option geben, nach Portugal zu kommen und da was zu machen und wirklich auch im echten Leben zusammenzukommen. Also es gibt beide Ebenen, jederzeit.
Viele Möglichkeiten, mit dir zu arbeiten, dich zu treffen und ich kann das nur wärmstens empfehlen. Liebe Kaya, vielen Dank.
Ich danke dir.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.